Sag gut. Ich weiß nicht, ob wer von euch letzte Woche hier gewesen ist. Ich hatte jetzt heute auch, als Ernst du erzählt hast, auch ein ähnliches Gefühl, dass der Gottesdienst auch heute bisher einfach eins der schönsten gewesen ist, die ich wahrscheinlich seitdem ich hier bin erlebt habe. Also einfach letzte Woche diese Wertschätzung gegenüber Sam und Alicia von euch, auch halt die Liebe von Sam und Alicia an uns, die man auch gespürt hat. Und so dieses Zusammenkommen auch durch den Zeugnis und auch durch dein Zeugnis heute, Ernst, hat man einfach gespürt, wie die Liebe im Raum war. Das könnte man wirklich durchgängig spüren während des Gottesdienstes. Und deshalb würde ich euch auch dazu ermutigen, wenn ihr letzte Woche nicht dabei gewesen seid, vielleicht nochmal diesen Gottesdienst auf YouTube anzuschauen, weil es war wirklich auch was Besonderes. Man hat, wie gesagt, die Liebe der Gemeinde für euch gespürt, auch eure Liebe für die Gemeinde. Ich darf euch gar nicht anschauen, das habe ich schon letzte Woche gemerkt. und auch einfach die Liebe Gottes an uns, dass er sich so treu in unserem Leben auch zeigt, dass er spürbar da ist und etwas mit uns tut, haben wir heute ja von Ernst auch nochmal gehört. Ich habe seit letztem Sonntag ziemlich viel dann über diesen Gottesdienst nachgedacht und ein Gedanke blieb bei mir besonders hängen. Und dieser Gedanke war einfach, genau so wünscht sich Gott seine Gemeinde. Ich fliege in Januar zurück nach Amerika. Die Zeit ist leider nicht mehr lang bis dahin. Und genau so eine Gemeinde will ich hinter mir lassen. Wenn eine Gemeinde so ist, beziehungsweise wie Gott sie es sich wünscht, will man gar nicht von ihr fort natürlich, aber andererseits ist man zuversichtlich, dass sie gut aufgehoben ist. Gut aufgehoben bei Gott, gut aufgehoben beieinander, gut aufgehoben in der Liebe. Und das war die eine Seite meines Gedankengangs. Ich habe mich, wie ihr hoffentlich auch an mich gerade spürt, einfach riesig darüber gefreut, dass unsere Liebe zueinander letzten Sonntag so spürbar gewesen ist, dass es heute Morgen das auch ist, weil Jesus uns selbst sagt, wenn ihr Liebe füreinander habt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist sozusagen seine Verheißung an uns, wenn wir zusammen sind, dass diese Liebe eigentlich es am deutlichsten auch macht, dass wir Jesus folgen. Aber es gab auch eine Kehrseite meines Gedankengangs und darüber will ich auch heute reden, nicht weil ich irgendwie will, dass der Gottesdienst letzte Woche weniger schön wird in unserer Erinnerung, sondern besonders so, dass wir das behalten, was so schön daran gewesen ist. Und dieser zweite Gedankengang oder die Kehrseite war diese Frage: Warum war der Gottesdienst wohl so außergewöhnlich? Natürlich ist es ja so, dass Sam wird nicht jede Woche zum Praises gewählt. Das ist mir klar, Gott sei Dank. aber die Stimmung im Raum lag weniger an Sams Wahl an sich als an der gegenwärtigen Wertschätzung, Liebe und Dankbarkeit, die wir hier gespürt haben. Und wie gesagt, es war unglaublich schön, aber es war auch ein bisschen ungewöhnlich, außergewöhnlich, wie sehr es spürbar war. Und ich glaube, das lässt uns fragen, hätte der Gottesdienst in dem Sinn außergewöhnlich sein sollen? Ich glaube, die Antwort darauf ist ziemlich klar, nein, in dem Sinn nicht. Ich will uns heute dazu einladen und ich muss sagen, ich wusste schon im Voraus, dass diese Predigt nicht unbedingt die leichteste für mich sein würde, aber ich will uns einfach dazu einladen, uns auf diese Fragestellung einzulassen, obwohl ich weiß, dass sie herausfordernd sein mag. Und ich bin auch nicht pessimistisch, sondern hoffnungsvoll. Also ich will das, was wir letzte Woche erlebt haben, was wir auch jetzt am Anfang von diesem Gottesdienst erlebt haben, dass wir das mit uns tragen. Der Sonntag macht uns ein gutes und sehr ermutigendes Zeichen, nämlich, dass wir als Gemeinde tatsächlich, wie Sam es vor circa oder ungefähr einem Monat gepredigt hat, dass wir tatsächlich die Entfaltung Gottes Liebe sind und sein können. Und das ist wirklich eine gute Nachricht und das, worüber ich mich so sehr gefreut habe. Aber meine tiefe Sehnsucht für Ekklesia ist die, dass die einzigartige Liebe und Dankbarkeit der letzten Woche weiterhin einzigartig bleibt und zusätzlich auch charakteristisch wird. Also dass es etwas ist, was wir nicht an einem besonderen Gottesdienst irgendwie erleben, sondern dass es wirklich durchgängig da ist. Denn an unserer Liebe füreinander, wie gesagt, hier und anderswo sollen alle erkennen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Und diese Liebe soll uns kennzeichnen und deshalb nicht außergewöhnlich oder einmalig sein. Aus dem Grund, glaube ich, müssen wir uns fragen, was hindert oder verhindert uns eigentlich daran, was verhindert unsere Liebe als Ekklesia? Nicht, dass es immer weg ist, das meine ich jetzt gar nicht, das habt ihr schon gehört, aber was ist es, wenn unsere Liebe nicht deutlich da ist, was uns verhindert? Und ich will es heute mal wagen, eine Beobachtung sehr ungeschützt auszudrücken, die mir in den letzten Jahren immer wieder ins Auge steckt. Das ist etwas, worüber ich immer mal wieder nachgedacht habe. Und das ist diese Beobachtung. Wir erwarten sehr oft, glaube ich, dass Gemeinde unsere Liebe verdienen soll. Und genau diese Erwartung verhindert unsere Liebe. Und ich sage es einfach nochmal, weil es wichtig ist. Wir erwarten, dass Gemeinde unsere Liebe verdienen soll und diese Erwartung verhindert unsere Liebe. Also in anderen Worten, ich habe im Gespräch mit manchen über die letzten Jahre einen gefährlichen Vorgang auch wahrgenommen. Und sie ist nicht überall bei uns ausgeprägt, aber ich glaube, sie ist in vielen von den Köpfen von uns und auch in unseren Herzen. Wir neigen dazu, Ekklesia und Gemeinde so lange zu lieben, wie sie unsere Anliegen erfüllen und unsere Leidenschaften fordern. Und ich will unsere Anliegen auch nicht klein machen, also darum geht es mir nicht. Der Großteil dieser Anliegen sind sehr wichtige. Also wir wollen zum Beispiel, dass unsere Kinder den Glauben gelehrt wird, das Gebet nicht vernachlässigt wird und dass die Beziehung zum Ort gestärkt wird. Solche Anliegen habe ich von Leuten gehört und die sind gute Anliegen. Aber wir fangen schnell damit an, wenn wir mit diesen Anliegen kommen, irgendwie Gemeinde so zu behandeln, als ob sie ein religiöses Service Center ist, wo unsere unterschiedlichen Anliegen gestillt werden sollen. Wir erwarten, dass Gemeinde bzw. unsere Lebensgruppen, unser Lobpreisteam und unsere christlichen Freunde sich als liebenswert beweisen sollen. Und genau so fängt Enttäuschung an und hört die Liebe auf. Ich war in einem Kurs mit Jean-Georges Gontenbein letztes Jahr, ein Untersucher von Gemeindegründungen in Europa. Und er sagte mir etwas letztes Jahr, was ein bisschen erschreckend sich anhört, aber ich glaube, es stimmt. Er hat gesagt, nichts vergiftet eine lebendige Gemeinde so schnell wie die Erwartungen vieler Christen. Das ist eine krasse Aussage. Und ich glaube, dass er recht hat. Denn unsere Erwartungshaltung gegenüber einander bzw. Ekklesia leugnet genau die gleiche gute Nachricht, die uns überhaupt zu Christen macht. Wir sind Christen und gehören der Gemeinde, also dem Leib Christi, weil Jesus uns geliebt hat, ohne unser eigenes Verdienst. Wir gehören der Gemeinde und einander nicht, weil sie oder die Christen, die zu ihr gehören, es verdienen oder irgendwelche Erwartungen erfüllen. Wir gehören der Gemeinde untereinander, weil Jesus es verdient und unsere Liebe mit seiner gewinnt. Also ich drücke es nochmal anders aus. Jesus erfüllt unsere grundsätzliche Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung und dadurch relativiert er alle anderen Erwartungen und Anliegen. Das heißt nicht, dass die Qualität unserer Kindergottesdienste, Lebensgruppen und Gemeindedienste nicht wichtig wären, man merkt ja auch, wenn wir hier sind, dass wir diese Sachen auch wichtig empfinden. Weil wir unsere Kids zum Beispiel lieben, sollen der Kids Coordinator und unser Kids-Team gedeihen. Aber das ist oft unser letzter Gedanke. Wenn wir einander und die Gemeinde gleichzeitig weniger lieben wegen unserer Enttäuschungen, müssen wir uns fragen, für wen sind wir eigentlich hier? Für wen sind wir Gemeinde? Und eine Beobachtung, die mich in den letzten Jahren immer wieder besorgt hat, war zu bemerken, dass viele von uns angefangen haben, Ecclesia, und, also das heißt einander, das ist jetzt nicht irgendwie das Gebäude, sondern wer wir sind, gemeinsam als Gemeinschaft, dass wir Ecclesia für die Sachen lieben, die sie uns gibt oder die wir uns gegenseitig geben. Zu oft sind wir begeistert oder enttäuscht von Ecclesia oder von Gemeinde allgemein gemäß ihren Diensten. Wir erwarten zuerst etwas voneinander, anstatt zuerst dankbar zusammenzukommen. Und dankbar füreinander und hauptsächlich für Jesus' Dienst an uns zu sein. Und dann erwarten wir etwas von Gemeinde, was wir grundsätzlich nicht wollen, dass Jesus von uns erwartet. Ich darf euch allen und Gemeinde lieben, weil Jesus uns so sehr liebt und ich aus seiner Liebe handle. Ich liebe euch und unsere Gemeinde Ecclesia nicht, weil ihr oder sie etwas von sich aus wären, also nicht wegen das, was ihr tut, sondern einfach, weil Gott uns liebenswürdig nennt. Und sowas darf und dürfen wir nicht vergessen. Es ist so, so wichtig. Gemeinde steht aus Dankbarkeit. Aber oft kommen wir zur Gemeinde hauptsächlich mit Forderungen. Gemeinde entsteht aus Dankbarkeit für die Fülle Gottes Liebe und Güte. Aber oft erwarten wir diese Fülle von der Gemeinde. Gemeinde entsteht aus der dankbaren Perspektive der Fülle Gottes. Aber oft kommen wir zu ihr mit einer Perspektive der Leere. Und diese Perspektive der Leere ist unglaublich gefährlich. Ich habe ihre Gefahr selbst erlebt und deshalb kümmert es mich so sehr, dass ich an manchen von uns diese gleiche Perspektive wieder empfinde. Ich will heute mal meine eigene Geschichte mit einbringen, so ein bisschen ihr, manche von euch kennt es wahrscheinlich noch gar nicht, ich glaube, ich habe nur ein kleines Teil davon mal hier vorne erzählt. Ich habe gedacht, ich knüpfe einfach an dem, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Ich bin in einem ziemlich zerbrochenen Landeskreis in Amerika aufgewachsen. Mit 12 Jahren waren sehr viele von meinen Mitschülern schon drogenabhängig und sexuell aktiv. Also mit 12, das war schon sehr früh. Viele kamen aus sehr schwierigen Haushalten und nicht wenige davon waren auch obdachlos, was halt auf dem Land, also es war halt ein ländliches Gebiet, auch sehr zur Scham gehörte, wenn man obdachlos war. Da hat man nicht unbedingt gleich nach Hilfe gefragt. Und als mein ehemaliger bester Freund als Drogenhändler dann verhaftet worden ist und zur Jugendstrafanstalt musste, hatte ich echt genug. Sowohl von den Umständen, als auch von den Entscheidungen vieler meiner Bekannten. Ich bin zwar in einer gläubigen Familie aufgewachsen, aber ich glaube, es war erst in dieser Zeit, wo ich wirklich halt mit aller Energie mich wieder in die Gemeinde investiert habe und dazu zurückgekehrt habe. Denn ich setzte mich in die Gemeinde so aktiv ein, um mich von dem Elend in meinem sozialen Umfeld dann irgendwie zu trennen. Ich habe einfach gemerkt, ich will nichts mehr davon. Ich war jetzt nicht selber wirklich damit eingewickelt, aber trotzdem hat es einfach einen Einfluss auf einen. Und am Anfang war ich ziemlich zufrieden mit mir, mit der Gemeinde, in der ich war. Ich habe schon gemerkt, dass es halt anders war, als jetzt in der Schule oder mit Leuten so in meinem Alter. Jedoch, umso mehr Zeit und Energie ich in die Gemeinde und in mich investiert habe, mit der Hoffnung, dass wir anders als die Außenwelt sein würden, umso klarer würde es mir, wie viele der äußerlichen, weltlichen Probleme bei uns auch vorhanden waren. in der Gemeinde. Also es gab Streit, es gab schwierige Ehen, zügellose Kinder, unzuverlässige Mitarbeiter und viele Rückfälle in Abhängigkeit, einfach wegen unseres Kontexts. Und es wurde mir langsam klar, dass die Gemeinde meinen Erwartungen nicht gerecht würde. Gleichzeitig merkte ich auch langsam, dass sogar ich meine eigenen Erwartungen nicht gerecht würde. Und zuerst war ich deshalb enttäuscht, dann habe ich mich sehr geärgert und ich dachte, dass wir als Gemeinde einfach uns mehr anstrengen mussten. Und das hat auch nichts gebracht. Ich sah immer mehr Schuld bei anderen Menschen, die ihre Mitarbeit missachteten, was ehrlich gesagt in der Gemeinde schon ziemlich oft passierte, oder die aus meiner Sicht zu selbstbezogen waren. Und irgendwann verzweifelte ich wirklich vollends. Ich habe gedacht, wenn die Kirche ihre Werte und meine eigene Anstrengung so wenig vollbringen konnten, welche Hoffnung gibt es für ein anderes und wertvolleres Leben? Das war so mein Gedankengang. Und mit solchen Gedanken kehren manche Menschen komplett von Gemeinde weg, weil sie die Hoffnung oder den Glauben irgendwie an Gemeinde verlieren. Sie suchen Erfüllung von ihren Erwartungen irgendwo anders. Und das sehe ich auch bei uns in Ecclesia, dass manche Leute sich verabschieden, weil die Erwartungen, die sie zur Gemeinde bringen, hier nicht erfüllt werden, dann suchen sie das irgendwo anders. Zum Glück wusste ich halt, dass es außerhalb von unserer Kirche, in unserem Kontext halt nichts Besseres gab. Oder was heißt zum Glück? Also da habe ich wirklich verzweifelt und dachte, es gibt wirklich nichts anderes. Und ich würde zutiefst depressiv. Sogar bis zu dem Punkt, dass ich ziemlich oft Selbstmordgedanken hatte. Und ich hatte erwartet, dass Gottes Gemeinde qualitativ unterscheidbar von der restlichen Welt sein würde und dass seine Werte die Welt oder zumindest meine Umgebung verändern würde oder könnte. Und als ich das nicht erlebt habe, verzweifelte ich an Gemeinde, an Gott und daran, dass Leben überhaupt sinnvoll ist. Also ich verlor meinen Glauben an Gott durch enttäuschte Erwartungen an der Gemeinde. Zum Glück für mich war mein Vater Pastor und aus irgendeinem Grund, den ich nicht wirklich erklären kann, war es mir wichtig, dass ich nicht irgendwie von meiner Depression erzähle, sondern dass es einfach von den Leuten, die am nächsten zu mir waren, erkannt wird, ohne dass ich irgendwie das andeute. Deshalb war ich noch in allem mit drin. Es war bei mir nicht so, dass ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, aus dem Bett zu steigen. Also es gab Tage, wo ich das nicht unbedingt tun wollte oder keinen Sinn daran gesehen habe. Aber ich war weiterhin in der Gemeinde. Ich war sogar immer noch Mitarbeiter. Wir waren dann an einer Freizeit und das war so eine Freizeit für Leute, die den Glauben kennenlernen wollten. Ich habe für Leute gebetet, gar nicht selbst an die Gebete dann geglaubt, die ich für die Leute gebetet habe. Und dann saßen wir in einer Runde in der Kapelle in der lokalen Jugend mit einer Missionzentrale. Also dort haben wir diese Freizeit gefeiert. Und mein Vater betet gegenüber von mir für die Leute in dieser Runde, einfach, dass sie den Heiligen Geist erleben würden. Und ich war so weit, dass ich, also mein Geburtstag war, glaube ich, eine Woche davor gewesen. Ich hatte an meinem Geburtstag stand ich zum ersten Mal an einer Brücke und habe halt die Gedanken nochmal zutiefst bewegt. Und ich wusste dann halt, als ich an dieser Freizeit war, dass etwas sich grundsätzlich bei mir verändern musste, wenn ich auf dieser Welt noch bleiben würde. Und habe deshalb einfach ein ganz simples Gebet gebetet. Also ich glaubte nicht mehr wirklich an Gott, aber ich habe gedacht, wenn es Gott gibt, dann ist es wahrscheinlich das Einzige, was das für mich verändern kann. Ich habe einfach gebetet, Gott, wenn du da bist, zeig dich mir. und am besten bald. Und ja, dann habe ich meine Augen aufgemacht auf der anderen Seite von Also gegenüber von mir, hinter meinem Dad, war dieses Bild von einem nepalesischen Mädchen, die halt von den Leuten dort mal fotografiert worden ist, als sie dort in Asien waren. Und ich habe meine Augen aufgemacht und das Komischste gesehen, wie so ein Licht, so ein goldenes Licht, also nicht wie normales Licht, richtig Gold irgendwie, auf dieses Mädchen, auf das Bild gescheint hat und wie dieses gleiche Licht auf irgendeine Art und Weise auch aus ihrem Gesicht rausgeschieden ist. Und ich habe gedacht, ich werde entweder verrückt oder ich habe zu wenig gegessen. Habe also wieder die Augen zugemacht und das Gleiche gebetet. Gott, wenn du da bist, zeig dich mir. Und dann habe ich wieder die Augen aufgemacht. Und diesmal war ich wirklich überrascht. Denn dieses gleiche Licht habe ich nicht nur dann auf dem Bild von diesem Mädchen gesehen, sondern, also man muss sich das so vorstellen, als ob ich jetzt hochschauen würde und ich jetzt auf allem von euren Gesichtern sehen würde. Also ich habe es auf jedem Gesicht im Raum gesehen und spürte irgendwie so eine Wärme auch in mir, wie so eine warme Suppe an einem kalten Tag, so etwa. Und aber ich wusste immer noch nicht, was ich damit anfangen sollte und habe also nochmal gebetet, Gott, wenn du das bist, brauche ich irgendeine Erklärung, denn das ist zwar schön, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann war es echt so, als ob diese innere Wärme zu mir gesprochen hat. Ich hörte keine Stimme, aber ich spürte irgendwie, wie Gott zu mir sagt, dieses Licht, das du siehst und dessen Wärme du in dir spürst, ist meine Liebe. Glaube wieder. Mehr hörte ich nicht. Und meine Depression ist nicht damit einfach plötzlich weggegangen, so war es gar nicht, also ich hatte immer noch ziemlich lange damit zu kämpfen. Aber die Vision, oder wie auch immer sie nennen möchte, war etwas, woran ich mich richten und worauf ich zurückgreifen konnte. Ich hatte so sehr daran gezweifelt, dass es etwas gibt, wofür man sinnvoll leben kann. Ich hatte versucht und erwartet, dass Gott durch die Gemeinde und durch konsequentes Handeln die Welt verwandeln würde, sodass es liebenswert werden würde. Und ich strengte mich, wie gesagt, sehr dafür an. Und als mir dann klar wurde, dass wir, die Gemeinde und ich, dieses Ziel nicht erreichen würden, schien mir das ganze Gemeindekonstrukt und eigentlich alles einfach komplett sinnlos und liebenswertlos zu sein. Und es war genau in so einer Zeit, in der es mir klar geworden ist, dass weder ich noch Gemeinde etwas vom eigenen Wert vollbringen könnte, dass Gott mich begegnete und ganz einfach sagte, ich liebe euch und ich liebe dich. Und die ganze Geschichte erzähle ich heute eigentlich nur aus einem Grund. Weil ich daran glaube, dass viele von uns hier in dem Raum irgendwann eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Also nicht unbedingt, dass sie ein goldenes Licht auf die Gesichter von anderen Menschen gesehen haben, aber es gab einen Moment, an dem du gemerkt hast, wie leer deine ganzen Mühen, Anstrengungen und Zielen dich gelassen haben. Du hättest verzweifeln können, wie ich oder wie ein Kind, der zum ersten Mal irgendwie merkt, dass er sich selbst richtig enttäuscht hat. Und dann hast du gespürt, in diesem Moment, dass dein Vater Gott dir einfach zugeflüstert hat, Christian, Sabine, Uwe, Moni, ich liebe euch und ich liebe dich. Und das hat in dem Moment alles verändert für dich. Eine andere Perspektive würde dir gegeben, die Perspektive der Fülle anstatt der Perspektive der Leere. Und plötzlich hast du gemerkt, dass Gott dich nicht aus dem Grund liebt, dass du Gutes tust und dein Leben damit erfüllst. Gott liebt dich nicht aus dem Grund, dass du etwas Gutes tust, sondern Gott liebt dich, weil er gut und erfüllend ist. Und diese Tatsache lädt dich dazu ein, aus seiner Güte und aus seiner Fülle zu leben, anstatt nach Güte und Fülle zu streben, als ob sie etwas wären, die du noch nicht hättest. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich das alles mit eingebracht habe. Die große Gefahr, besonders für langjährige Christen, und das, also ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen mit einem Pastor, ich habe das ständig gesehen. Die große Gefahr, besonders für langjährige Christen, ist nicht unbedingt, dass wir zu der Lüge zurückkehren, dass ich Gutes tun muss und das Leben erfüllen muss, um liebenswert zu sein. Die große Gefahr ist stattdessen für viele Christen, dass wir oft eine neue Lüge annehmen. Nämlich, dass die Gemeinde, und das heißt andere Christen, Gutes tun muss, um das Leben erfüllen und das Leben erfüllen muss, um liebenswert zu sein. Wir erwarten genau das von der Gemeinde, was Gott von mir, von dir nicht erwartet. Aber was für dich gilt, gilt auch für Gemeinde. Gott liebt dich und gibt sich für dich hin, weil er gut und erfüllend ist. Und er liebt auch Gemeinde und gibt sich für sie hin, weil er gut und erfüllend ist. Ich liebe die Stelle in Johannes 17, wo Jesus mit seinem Vater betet und er sagt einfach, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen, plural, gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Dieses Geschenk der Fülle und Lebenswert ist nicht etwas, was einfach mir selber gegeben wird, sodass ich mit Gott in Beziehung bin, sondern was er uns gibt, sodass wir auch Gemeinde ständig vergeben. Wie ich schon gesagt habe, meine Depression verschwand nicht plötzlich. Es war ein richtiger Kampf, also über einige Jahre noch. Es war ein Kampf, so zu leben, als ob ich und andere Menschen von Gott geliebt und deshalb ehrenwürdig waren. Aber je mehr ich das aus Glauben tat, aus dieser Perspektive der Fülle, umso mehr würde die Liebe tatsächlich meine eigene. Es waren nicht die Taten anderer Menschen und auch nicht die Taten einer Gemeinde, die ihnen in meinen Augen liebenswert gemacht haben, sondern die Liebeszusage Gottes und meine tägliche Entscheidung, Menschen so zu behandeln. Und es ist mein Wunsch für Ecclesia, dass ein bisschen von dem, was wir die letzten paar Wochen erlebt haben, eigentlich wünsche ich mir nichts mehr als das, dass diese Perspektive und Entscheidung auch von uns getragen wird. Biblische Liebe ist viel weniger ein Gefühl als eine glaubensvolle Entscheidung. Und doch lieben wir oft nicht die Gemeinde so und einander nicht so. Wir lieben einander bzw. die Gemeinde nicht, weil es sich immer gut anfühlt. Wir lieben einander, weil Gott uns zu dem Glauben an seine Liebe und unsere Lebenswürdigkeit einlädt. Wie Gott es mir sagte, will er, glaube ich, zu uns auch als Gemeinde sagen, ich liebe euch und ich liebe dich. Glaube wieder daran. Es kann sein, dass manche von uns einfach an der Stelle sind, wo wir diese Liebe für uns selber wieder erfahren müssen. Aber ich glaube, vielleicht für die meisten von uns ist das, woran wir glauben müssen, dass Gott die Gemeinde auch so sehr liebt. Und ich will einfach dazu einladen, dass wenn wir jetzt in diese Woche reingehen, dass wir uns immer wieder fragen, was ist es eigentlich, was mich von der Gemeinde und von dieser Liebe zur Gemeinde trennt. Was hält mich zurück? Welche Erwartungen habe ich an Gemeinde? Welche Enttäuschungen trage ich mit mir, die Gott nicht selber trägt, sondern die er vergibt? Und übe mal diese Woche einfach diese Sachen zu vergeben. Genau aus dem Grund, dass das, was wir letzte Woche und heute auch erlebt haben, diese Liebe im Lobpreis, diese Liebe, die wir erleben, wenn jemand ein Zeugnis erzählt und wir einfach merken, ja, genau so liebt Gott mich. Dass wir sagen, ja, genau so liebt Gott dich. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass diese Perspektive der Fülle wirklich bei uns ist und in uns ist und dass wir daraus leben. Nicht nur an einem außergewöhnlichen Sonntag, sondern jeden Sonntag und während der Woche. Genau. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich bete einfach für uns. Wie gesagt, ich war selber ein bisschen von meiner eigenen Predigt herausgefordert. Vielleicht geht es euch auch so. Sag, ganz still, aber vielleicht nur, weil ihr zuhören musst. Und ich bete einfach. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Und dass diese Liebe alles verändert. Dass wenn wir deine Liebe annehmen für uns selber, dass wir merken, es fängt nicht mit unserer Anstrengung an, aber deine Liebe, du hast dich so sehr angestrengt, Liebe zu zeigen, dass wir uns auch anstrengen dürfen zu lieben, weil wir die Fülle der Liebe in uns haben. Und an den Stellen, wo Bitterheit oder Unvergebung bei uns ist, an den Stellen, wo diese Liebe, die wir vielleicht in den letzten paar Wochen auch wirklich hier gespürt haben, wir wollen nicht, dass etwas uns davon blockiert. Wir wollen dir diese Sachen hingeben. Wir wollen unseren Mitmenschen, unseren Mitchristen, unsere Gemeinde so lieben, wie du sie liebst. Und das fordert uns immer wieder heraus, weil wir merken, das können wir nicht allein. Aber genau aus dem Grund sagst du zu uns, ich liebe dich und ich liebe euch. Und wir wollen daran glauben. Wir wollen daran glauben, dass deine Liebe für uns genügt, um vieles auszuhalten und immer wieder mit Liebe zu agieren. Für deine Gemeinde, für unsere Region und füreinander. Amen. Okay, Sam, willst du noch etwas sagen? Sam will noch etwas sagen, dann bin ich fertig.